Sie erwarten heute Paratexte, Sie bekommen keine Paratexte. Das aus folgendem Grund. Ich habe mir überlegt, es ist vielleicht nicht so gut, die Texte, die als Arbeitsgrundlage für die Vorlesung dienen, nur als Steinbruch für Zitate zu benutzen, sondern vielleicht auch etwas eingehender auf den einen oder anderen Text einzugehen. Das will ich heute mit Kittler machen, zumal vielleicht es auch dem ein oder anderen von Ihnen gelegen kommt, da die Textlektüre vielleicht nicht immer so parallel zu der Vorlesung bei Ihnen verläuft. Deswegen werde ich heute ein bisschen mich über Schreibmaschine und Kamera, dieselbe Technik, auslassen. Das habe ich ja in der letzten Woche schon recht ausführlich getan. Und dann vor allem vom Ende der Liebe sprechen. Und zwar einmal, was Schreibmaschinen nach dem Text von Kittler mit Geschlechterkonstrukten zu tun haben. Und im nächsten Punkt, die Maschinenschreiberin im Film, wie diese Geschlechterkonstrukte in der Kinematografie im Film auf der Leinwand reflektiert werden. Damit werden Sie also heute von mir beglückt. Deswegen gibt es auch die versprochenen Filmausschnitte, in denen es um Frauen in der Arbeitswelt auf der Leinwand geht, eher gegen Ende der heutigen Sitzung. Als Reprise ganz kurz, als Wiederholung, damit Sie den Einstieg finden. Ich habe also in der letzten Sitzung hauptsächlich gesprochen über die Interpretation des Films als Medium und als Text. Sie erinnern sich, Pech spricht gegen die Medienvergessenheit und sagt, wir sollen es nicht nur als Text sehen. An Coppola habe ich dann versucht zu verdeutlichen, wie neben dem Text, der nicht weiß, dass er ein Film ist, eben auch der Film als Medium in der Repräsentation aufgesucht, beobachtet werden kann. Beides ergibt jeweils andere Erkenntnisse in der Filmbetrachtung. Dann bin ich übergegangen von diesem systematischen Bereich der Kopplung zwischen Schrift und Bild zu dem historischen Konnex von mechanisierter Schrift, das heißt Schreibmaschine, und mechanisiertem Bild. Also ich habe über einen geschichtlichen Moment gesprochen, den wir irgendwo ansetzen können zwischen 1860 und 1890, in dem beides, Schrift und Bild, in einen Apparat münden. Das Ende des 19. Jahrhunderts, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, erlebt also die Geburt des Kinematographen und außerdem nur wenig früher die Geburt der Schreibmaschine als Teil eines ganzen Komplexes von Aufzeichnungs-, Übertragungs-, Speicherungsapparaturen, die ja von Kittler in seinem Text ausführlich beschrieben werden. Ich bin außerdem darauf eingegangen, dass dieses Zusammentreffen der beiden Techniken mehr ist als ein historischer Zufall, dass jene beinahe anzunehmende Gleichzeitigkeit von Kinematograph und Schreibmaschine in einer einzigen Sehnsucht der Kultur gründet, wie ich es genannt habe, nämlich in der Kontrolle der Regelung, der Gleichschaltung der Wirklichkeit und der bewegten Wirklichkeit, der Bewegung. Das umfasst drei Aspekte, die sich sowohl im Film als auch in der Schrift ähnlich abzeichnen. In der Kinematografie ist es die Einsetzung einer genau bestimmten, das heißt genormten Geschwindigkeit von Bildwiedergabe. Zum Zweiten, die Maschine übernimmt die lineare Reihung der Bilder. Zentral dabei ist das Gleichmaß dieser Reihung. Und das Dritte, Bilder müssen immer in demselben Abstand auftauchen. Der Abstand wird damit zum ersten Mal zu einem Strukturprinzip, der Abstand ist es, der Bedeutung liefert und der Bewegung ermöglicht. Und dasselbe trifft eben auch auf die Mechanisierung der Schrift zu. Sie erinnern sich, zum einen ermöglicht die Schreibmaschine Geschwindigkeit, das instantane Auftauchen von Lettern statt dem händischen Schreibprozess, der eben eine gewisse Dauer beansprucht. Also hier tauchen die Buchstaben momentan und sofort durch Tastendruck auf. Zum anderen wiederum die Aufreihung bzw. die räumliche Manipulation der einzelnen Elemente in dieser Struktur. Das in zweierlei Hinsicht. Ich bin eingegangen auf die sogenannte Normaltastatur, die die Buchstaben schon bevor geschrieben wird, in einem Raum auf bestimmte Weise anordnen. Jeder Buchstabe hat eine Lage. Diese Lage unterscheidet sich von der Lage eines anderen Buchstaben, wodurch gewährleistet ist, dass man schreiben kann, auch wenn man blind ist, indem man den Raum ertastet. Und ein zweiter Aspekt der Aufreihung oder der räumlichen Manipulation wäre dann die Anordnung der Lettern auf dem Papier durch die Schreibmaschine. Und als dritten Aspekt, wiederum analog zum Film, die Einführung des Abstandes, die Aufgabe des Kontinuums. Wiederum, wie im Film, ist die Differenz ein bedeutungstragendes Element. Also die Schrift entdeckt zum ersten Mal das Intervall. Vorher hat man durchgängig geschrieben. Jetzt ist es so, dass der Abstand wieder zum Bedeutungsträger wird. Und McLuhan sieht darin ja unter anderem eine Musikalisierung, die nur durch eine Schreibmaschine überhaupt möglich ist. Ich möchte diese These von McLuhan zur Oralität, in Anführungsstrichen, zur Verwandtschaft des gesprochenen oder des musikalischen Wortes mit der Schreibmaschine, nochmal kurz ansprechen. Ich bin am Ende der letzten Sitzung ganz kurz und eilig darauf eingegangen und habe gesprochen vom implosiven und vom explosiven Charakter, der durch McLuhan der Schreibmaschine zugesprochen wird. Das ist ein bisschen untergegangen und abgesackt, deswegen hier nochmal ein wiederholtes Eingehen darauf. Also es gibt den implosiven Effekt der Schreibmaschine. Was ist damit gemeint? Die Schreibmaschine ist deswegen implosiv oder das beste Wort wäre wahrscheinlich verdichtend, indem sie eine Fusion ermöglicht, eine Fusion darstellt. Und zwar ein Zusammenbacken von medialen Anteilen, die davor eigentlich getrennt vorgelegen haben, nämlich zwischen Sprechen, Schreiben und Publizieren. Mit Hilfe der Schreibmaschine wachsen also die Rede, das gesprochene Wort, die Niederschrift, das geschriebene Wort und auch gleichzeitig die Drucklegung zusammen. Sie sind eins geworden oder zumindest sind sie sehr nahe gekommen. Wir haben es also bei diesem implosiven Effekt mit einem Effekt der Verdichtung verschiedener Aspekte zu tun. Und daneben, und man könnte sagen dagegen, steht der von McLuhan so bezeichnete explosive Effekt der Schreibmaschine. Das heißt, statt mit einer Verdichtung, mit einem Zusammenführen, haben wir es nun mit einem Auseinandertreiben zu tun, mit einer Form der Spezialisierung, der Differenzierung, mit einem Aufsprengen der verschiedenen medialen Bereiche. Denn der maschinelle, der geradlinige, der fragmentierende Charakter der Schreibmaschine trägt eben dazu bei, die älteren Ausdrucksformen Sprechen, Schreiben, Drucken auseinander zu treiben. Die Schreibmaschine reguliert das Schreiben, stellt Linien her, erfordert Orthographie, Grammatik und entfernt sich deswegen etwa vom oralen Diskurs. Sie ist eine Emanation des Gutenberg-Universums beweglicher Lettern und hat daher mit dem Gesprochenen nichts mehr zu tun. Es heißt in diesem Text von McLuhan, that the typewriter, which carried the Gutenberg technology in every nook and cranny of our culture and economy, should also have given out with these opposite oral effects, is a characteristic reversal. Wir haben also eine Gleichzeitigkeit. Die Schreibmaschine ist sowohl implosiv als auch explosiv. Und das bewerkstelligt sie laut McLuhan gerade durch die extreme Mechanisierung. Durch diese Mechanisierung schleicht sich quasi hintenrum wenn sie eigentlich reguliert, kontrolliert und fragmentiert, schleicht sich hintenrum doch wieder ein kontinuierliches, rhythmisches Element der Oralität in die Schrift mit ein. Das Sprechen wird zum Teil der Schrift und damit haben wir eine seltsame paradoxe Umkehr. Eigentlich funktioniert sie explosiv, aber sie hat auch diesen implosiven Anteil gerade in der extremen Version des Explosiven. Das heißt, ein Zwischenfazit, beide Systeme, damit bin ich wieder bei Film und Schreibmaschine, also mechanisch bewegtes Bild und mechanisch bewegliche Schrift, agieren durch die Regulierung des Tempos, die lineare Reihung der Elemente und die Einführung des Abstandes. Das waren die drei Punkte. Gut, wenn wir nun, also bis dahin Zusammenfassung der letzten Woche, wenn wir mit dem Blick auf den Kinematographen und die Schreibmaschine die ganze Zeit jetzt über maschinelle Regulierung gesprochen haben, also die Dominante des Diskurses, der in diesen Maschinen verkörpert ist, ist eben jene Gleichschaltung, Regulierung und dergleichen, dann tritt jetzt noch ein Aspekt hinzu, den ich als eine Appendix anfügen möchte. Und dieser Aspekt hat sich bereits abgezeichnet in der Abschaffung des Autorsubjekts und seines handschriftlichen Ausdrucks. Also der Autor, ich kann schon vorgreifen und sagen, der männliche Autor ist gebunden an seine Handschrift und dieses Autorsubjekt, derjenige, der denkt und das Gedachte zu Papier bringt, wird jetzt durch diese Maschine destabilisiert oder abgeschafft. Also wenn die Handschrift ersetzt wird durch die Norm in der Maschine, hat die Schrift nunmehr das, was Sie auf einem beschriebenen, mit der Maschine beschriebenen Blatt Papier lesen, das hat keinen individuellen Charakter mehr. Wenn jemand auf der Schreibmaschine schreibt, sieht es genauso aus, wie wenn sein Nachbar auf der Schreibmaschine schreibt. Das heißt, man kann an dem Ausdrucksgehalt oder auch an der Handschrift nicht mehr das Individuum ablesen. Der Autor kann sich also nicht mehr durch und in seiner Schrift zu erkennen geben. Schreiben wird gleichsam anonym. Die Gleichförmigkeit tilgt den Autor aus dem Prozess des Schreibens. Man könnte auch sagen, vielmehr, der Autor verbirgt sich nun zusehends im Apparat. Erst einmal ist der Autor jemand, der die Maschine oder das Schriftgerät, um es neutraler zu formulieren, ist der Autor jemand, der dieses Schriftgerät manipuliert. Jetzt rutscht die Autorfunktion vom Subjekt weg in die Maschine hinein. Die Kontrolle wird nämlich in beiden Fällen, und wenn ich in beiden Fällen sage, meine ich immer Schreibmaschine und Kino, die Kontrolle wird also in beiden Fällen nicht mehr durch dieses Autorsubjekt ausgeübt, sondern durch den Apparat selbst. Ein Beleg dafür ist zum Beispiel, dass derjenige, der früher ein Autor gewesen ist, jetzt nicht mehr sehen kann, was geschieht. Und beides, das trifft zu für den Film und das Schreiben, wenn der Autor vorher mit seinem Auge und seinem Hirn physiologisch und gedanklich kontrolliert hat, was zu Papier gebracht wird oder kontrolliert hat, was auf die Leinwand gebracht wird, dann ist das jetzt nicht mehr möglich. In beiden Fällen wird die Bildproduktion oder die Schriftprojektion unsichtbar. Also im Schreiben ursprünglich kontrolliert eben das Auge den Schreibfluss. In jedem Augenblick, in dem Sie mit der Hand schreiben, folgt das Auge der Entstehung der Buchstaben, der Lettern. Das Auge steuert die Hand. Es ist also eine Koordination notwendig von zwei verschiedenen körperlichen Fakultäten, Hand und Auge. Insofern ist das Schreiben mit der Hand eine eminent visuelle Tätigkeit. Und in der Verfertigung von Bildern ist es ganz ähnlich. Es ist sogar wesentlich das Gleiche. Das Auge nimmt erst einmal ein Bild wahr oder einen Gegenstand wahr und die Hand ist es dann im klassischen Prozess, die das Ganze auf einen materiellen Träger überträgt, etwa beim Malen, beim Stechen von Grafiken und dergleichen. Da bedarf es auch immer einer Zusammenschaltung von Auge und Hand. Auge kontrolliert die Hand, was also beim Schreiben und im Film gleichermaßen gegeben ist. Jetzt allerdings, in dem Moment, in dem der Kinematograph, in dem die Schreibmaschine entsteht, jetzt wird es sogar beim Film, also gerade in einem Bereich, in dem ja die Optik offensichtlich etwas sehr Wichtiges ist, jetzt wird das Auge ausgeschlossen. Merkwürdigerweise. Und tatsächlich, da es sich um Optik handelt, wird das Auge verlagert in den Kameraapparat selbst. Während man eine Aufnahme macht, muss man das Sehen an die Maschine delegieren. Die Maschine ist jetzt für das Sehen zuständig. Der Autor selbst ist im Moment der Einschreibung vollkommen blind. Ich spreche wohlgemerkt über den frühen Kinematographen. Deswegen wird es klar, wenn Sie sich vorstellen, dass der frühe Kinematograph keinen Sucher gehabt hat. Kameraleute, Regisseure, wer auch immer, konnte also nicht durch das kleine Loch schauen und sehen, was da aufgenommen wird, sondern es war nur möglich, einigermaßen abzuschätzen, was von dem, was sich vor der Kamera befindet, dann nachher auf dem Film abgelichtet ist. Ohne Sucher ist es also so, dass der Filmende den Apparat zwar bedient, die Kurbel dreht und ihn in eine bestimmte Richtung schiebt, er kann aber den Bildausschnitt nicht selbstständig festlegen. Im Grunde wird sein Auge dann immer erst im Nachhinein vom Bild überrascht. Erst wenn er den Film selber projiziert sieht, weiß er, was dieser Apparat eigenständig und in der Ersetzung seines Auges aufgenommen hat. Und daher übrigens hier ein Übergang vom Begriff des Schreibens zum Begriff der Einschreibung. Also dieser Begriff bezeichnet im Allgemeinen einen Prozess, in dem sich etwas, die Realität oder Ähnliches, selbsttätig auf einen Träger einschreibt. Wir haben also keinen schreibenden oder aufnehmenden Willen mehr. Das Subjekt wird abgelöst durch einen mechanischen Vorgang. Etwas drückt sich gleichsam ab und hinterlässt eine visuelle Spur, ohne dass der Mensch tatsächlich noch direkt in diesen Prozess eingreifen könnte. Und diese zentrale Unsichtbarkeit, die im frühen Film eine Rolle spielt, in dem das Auge ausgeschlossen wird, herrscht genauso in der Schreibmaschine vor. Diese allumfassende Mechanisierung und Kontrolle, so könnte man meinen, will kein unzuverlässiges Auge mehr und übernimmt dann selbst den Einschreibevorgang. Die Maschine reißt also den Prozess an sich, zwar bedient bei der Schreibmaschine der Typewriter, derjenige, der schreibt, noch die Tasten, das passiert aber an einer anderen Stelle. Es ist räumlich getrennt vom Ort des Schreibens. Ich drücke hier die Taste und da schlägt der Hebel auf das Papier. Wir haben also schon eine räumliche Trennung zwischen dem, was das Subjekt vornimmt und dem, was nachher als Ergebnis dabei rauskommt. Was auf dem Papier wirklich vorgeht, bleibt ihm gerade in den frühen Schreibmaschinen dabei die ganze Zeit verborgen. Und gut zu erkennen ist das etwa an eben der Schreibkugel, der sogenannten Schreibkugel, die sich, ich habe es letzte Woche erwähnt, Nietzsche aus Dänemark kommen lässt. Sie erinnern sich, Nietzsche verliert sein Augenlicht, bestellt sich so eine Schreibmaschine, um damit wenigstens noch ein wenig zu Papier bringen zu können. Diese Schreibmaschine gibt dann nach wenigen Wochen schon ihren Geist auf, hat während der Reise schon Schaden genommen. Nichtsdestotrotz, worauf es ankommt, die von Malling-Hansen hergestellte Skrivekugel aus dem Jahr 1867 ist so konstruiert, dass die Tastatur, die Sie eigentlich betrachten und vor sich haben, den Ort der Einschreibung verdeckt. Das Papier wird so halbrund unter der Tastatur eingespannt, können stets erst nachträglich, wie wiederum beim Film, nachträglich kontrollieren und damit eigentlich überhaupt nicht kontrollieren, was die Maschine selbst zu Papier gebracht hat. Die Maschine also kontrolliert den Akt der Aufzeichnung, sowohl beim Filmen als auch beim Maschinenschreiben. Der Mensch steht außen vor. Ihm obliegt es, die Maschine einzuschalten, die Kurbel zu betätigen, die Taste zu drücken. Aber er ist woanders. Er ist nicht am Ort des Geschehens. Beide entspringen also dem Wunsch des späten 19. Jahrhunderts nach Regulierung und Normierung, die der umfassenden Mechanisierung dieser Kultur ihren Ausdruck bzw. ihre Erfüllung gibt. Kontrolle ist also das Schlüsselwort, das durch den Einsatz immer neuer Maschinen eingelöst wird. Und neben der Gleichschaltung des Tempos, der Reihung der Elemente, der Einführung des Abstandes, schalten also beide Verfahren den Autor aus. Im Moment, ich habe das eben schon angedeutet, im Moment der Erfindung wird das am deutlichsten. Der frühe Kinematograph hat keinen Sucher. Da ist es für Sie alle einsehbar, der Autor ist blind. Die frühe Schreibmaschine gibt den Blick nicht frei auf das Papier. Da ist es ebenfalls einsehbar, der Autor ist blind. Was sich jetzt in der Entwicklung der Maschinen ändert, ist eigentlich nur eine Scheinveränderung. Zwar gibt es natürlich dann im Laufe der technischen Entwicklung Kameras, die mit einem Sucher ausgestattet sind und in denen tatsächlich so etwas wie eine visuelle Kontrolle des Bildausschnitts damit stattfinden kann. Schon Ende des 19. Jahrhunderts werden Schreibmaschinen entwickelt, in denen das Schriftfeld sichtbar ist. Aber letzten Endes ist das nur eine Scheinverbesserung dieses Prinzips, dass der Autor seine Macht verliert. Denn selbst bei einer Sucherkamera ist es so, dass ich zwar durch das eine Loch gucke, dass die Maschine aber selbstständig aufzeichnet. Auch bei der Schreibmaschine ist es so, dass ich immer noch hier schreibe und dort an einer anderen Stelle der Maschine geschrieben wird. Die Trennung, könnte man sagen, ist zwar nicht mehr so eklatant. Die beiden Aspekte Hand und Auge, Maschinenbedienung und Visualität rücken zusammen, indem jetzt ein Sucher existiert und indem ich das Blatt Papier sehen kann. Aber letzten Endes gibt es immer noch eine gewisse räumliche Trennung zwischen beidem. Also grundsätzlich ändert sich nichts an dem Argument, dass das Auge und der Autor entmachtet bleibt. Also es ist bis heute ein Grundprinzip der jeweiligen Mechanik der Kamera und der Schreibmaschine. Das Subjekt erblindet im Gebrauch des Apparats, der alleine weitaus exakter und vollkommen eigenständig alle Einschreibungen vornimmt. So, und vor allem Letzteres, diese Eigenständigkeit des Apparates, hängt nun eng zusammen mit dem zentralen Argument des Textes von Friedrich Kittler, auf den ich jetzt im Folgenden etwas genauer eingehen möchte. Dieser Text nämlich schließt die Mechanisierung des Schreibens, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, mit einem bestimmten Geschlechterkonzept kurz. Und ich will auf dieses Geschlechterkonzept ein wenig eingehen, um dann darüber hinaus und im Anschluss zu zeigen, wie es sich wiederum im Bereich des Films darstellt. Das Geschlechterkonzept, was die Schreibmaschine entwirft, wie wird es vom Film rezipiert, wie wird es vom Film reflektiert, unterstützt, mitproduziert in vielen Fällen auch. Also, im Wesentlichen zusammengefasst, Grundthese des Textes. Es geht bei Kittler in seinen Ausführungen in dem Buch Aufschreibesysteme 1800, 1900, erst einmal darum, dass er das 18. Jahrhundert beschreibt, sich dem 18. Jahrhundert annähert und sagt, in dieser Zeit haben wir es mit einer Ermächtigung des männlichen Subjekts über die Mechanismen der Schrift zu tun. Das liegt ganz einfach daran, dass Männer zur Schule gehen, Männer Bildung genießen, dass Frauen dieses Privileg verwehrt wird. Das heißt, Schulbildung bleibt dem Mann vorbehalten. Und das heißt wiederum auch, nur er kann lesen im weitesten Sinne, schreiben im weitesten Sinne und sich mit Hilfe des Schriftgebrauchs damit zum Subjekt stilisieren. Jede Aussage, die, so sagt Kittler, jede Aussage, die im 18. Jahrhundert getroffen wird, ist tendenziell eine rein männliche Aussage. Sie wird bestenfalls von der Frau mit ermöglicht. Und das sind dann die Figuren, die geduldige Mutter des Dichters, die ihm dabei hilft, erst zum Genius zu werden, die Mutter von Goethe. Die Frau als Muse, die so etwas wie Einfälle liefert. Aber letzten Endes ist natürlich das Ziel dieser Lieferung, der Adressat dieser Lieferung stets ein Mann. Daneben das besungene Objekt. Das Objekt des Liebesgedichtes ist die Frau. Die Frau schreibt aber keine Liebesgedichte. Deswegen bleibt der Autor auf den Bereich des Männlichen beschränkt. Das wäre so das Diskursmodell des 18. Jahrhunderts ganz knapp und ganz banal zusammengefasst. Im Übergang zum 19. Jahrhundert haben wir es jetzt mit einer Änderung zu tun, insofern, und zwar auf allen Gebieten, mit einer eklatanten Differenzierung in den Wissenschaften, in der Technik, in den Sozialdiskursen, in den sogenannten Humanwissenschaften. Und diejenige unter den Humanwissenschaften, auf die er besonders stark eingeht, ist die Psychologie, / die Psychoanalyse. Und mit dieser Differenzierung zwischen den verschiedenen Bereichen geht jetzt ein Aufkommen eines großen Zweifels einher, ein Zweifel gegenüber Konzepten der Essenz, des Wesens, des stabilen Seins. Vorher hat man sagen können, das ist die Frau, so besinge ich die Frau. Man hat auch sagen können, im Gegensatz dazu, das ist das Wesen des Mannes. Der Mann ist anders als die Frau ist anders als der Mann. Das sind essentielle, wesenhafte Bestimmungen. Jetzt im Zuge dieser ganzen Differenzierung der Humanwissenschaften und des Sozialen sagt man, naja, vielleicht können wir nicht mehr so ganz einfach von einem Wesen und einer Essenz sprechen. Dieses stabile Sein fängt an, ins Wackeln zu geraten. Und was Kittler die Frau nennt, und das ist auch im Text immer geschrieben mit Kapitalem, mit großgeschriebenem D und natürlich Kapitalem F, die Frau, beginnt sich zusehends aufzulösen. Und man entdeckt im 19. Jahrhundert den phantasmatischen Charakter dieses Idealbildes, was man so lange mit sich rumgetragen hat, das Idealbild der Frau, das bisher eine Einheit war, die einer festen Idee entsprochen hat. Jetzt steht also die Natur des Weiblichen an sich in Frage. Und das bedeutet nun laut Kittler wiederum, dass das 19. Jahrhundert die Frau verliert und stattdessen gezwungen ist, die Frauen zu entdecken. Vom Singular der Essenz gehen wir über zum Plural der vielen Individuen. Kein Wesen mehr, stattdessen eine Vielzahl von Subjekten, die man nicht mehr unter einen diskursiven Hut zu bringen vermag. Das Problem des 19. Jahrhunderts ist, oh Wunder, jede Frau unterscheidet sich von einer anderen Frau. Deshalb gibt es nun nicht mehr Mann und Weib und noch, sondern nur noch, wie es eben bei Kittler heißt, Mischungsverhältnisse oder Unterschiedsunterschiede. Auf diese Unterschiedsunterschiede gehe ich dann gleich noch etwas genauer ein. Das Problem aber ist, die Natur der Frau, der einzigen Frau, ist Voraussetzung gewesen für das Konzept der romantischen Liebe. Und jetzt nähern wir uns einem Punkt, der eben in der Inhaltsangabe der Vorlesung angegeben war, das Ende der Liebe. Wir brauchen also ein Frauenkonzept, um romantisch lieben zu können, wir Männer. Das zerbröselt uns, indem wir es anschauen. Und in diesem Moment ist es so, wenn es die Frau nicht mehr gibt, löst sich mit der Frau auch zusehends die Möglichkeit der Liebe auf, da die Liebe von einem einfachen Gegensatz ausgeht, Essenz des Weiblichen versus Essenz des Männlichen, das kann dann irgendwie im besten Falle zusammenfinden. Wie liebe ich aber Frauen, die alle unterschiedlich sind? Oder eine aus dem großen Heer der Frauen, die alle unterschiedlich sind? Die Folge davon ist nun, dass die Frau von ihrer Funktion, und wenn ich solche Begriffe benutze, die absolut political incorrect sind, dann lesen Sie die immer mit Anführungsstrichen, hören Sie sie mit Anführungsstrichen, die Frau wird von ihrer Funktion als Liebesgegenstand entbunden. Bei Kittler heißt es dann, Die vielen Frauen, die das Aufschreibesystem von 1900 statuiert, kommen für alles Mögliche in Frage, nur für Liebe nicht. Also übernehmen die vom Ideal entlasteten vielen andere Rollen. Sie können mit ihrem Namen jeden beliebigen Text unterzeichnen, damit aber auch sprechen und schreiben, was immer von klassischer Geschlechterpolarität abweicht. Sie sehen, die Frau übernimmt plötzlich bis zu einem gewissen Grad zumindest die Domäne des Mannes. Sie fängt an zu sprechen, was sie vorher nie getan hat. Und zu schreiben, was sie auch nie getan hat. Man sieht also, wer nicht mehr liebt und wer nicht mehr geliebt wird, wer seine eindeutige und wesenhafte Geschlechtlichkeit verliert, darf jetzt unter anderem schreiben und lesen stattdessen. Also eine Diffusion der Autorfunktion und damit geht einher ein Eintritt der Frau in die Wissenschaft und in die Berufswelt, die ihr vorher beide verschlossen waren. Den Einzug in die Wissenschaft illustriert Kittler anhand der Stellung der Frau, vor allem in der Psychoanalyse. Ich habe schon angedeutet, es gibt diese berühmte Frage Freuds, die er in einem sehr späten Brief als die Leitfrage seines ganzen Arbeitens, seiner ganzen Karriere überhaupt formuliert. Er fragt nach dem Essentiellen, nach dem Wesen, diese berühmte Frage, die sein Projekt anleitet, lautet, was will das Weib? Was will das Weib ist wohlgemerkt eine Frage im Singular. Mit kapitalem das. Was will das Weib? Aber diese Frage muss, da er mittlerweile in den Diskursräumen des 19. Jahrhunderts sich bewegt, notwendig unbeantwortet bleiben. Er gibt auch zu, ich habe es nie rausgefunden, was das Weib will. Das Weib an sich existiert ja gar nicht mehr, deswegen scheitert er. Zum anderen aber ist es gerade die Psychoanalyse, die dieser Frage überhaupt die Möglichkeit aller Beantwortung entzieht. Denn die Psychoanalyse ist es vor allem, die die Frau zu einem sprechenden Subjekt macht. Die Psychoanalyse ist es, die zum ersten Mal der Frau zuhört, was sie zu sagen hat. Und so ist es dann auch so, dass eine schier unendliche Reihe von Frauen, Fräuleins, von Damen, sich die Klinke in der Berggasse in die Hand geben, sich nacheinander auf die Couch legen und anfangen zu erzählen. Sie sprechen die ganze Zeit, sie produzieren ihren eigenen Diskurs, sie machen Aussagen, sie äußern sich, etwas, was bis vor kurzem noch unerhört gewesen ist. Und auf diese Weise wird aber die Psychoanalyse und der ganze wissenschaftliche Diskurs dazu gezwungen, die Frau auch in diesen Diskurs aufzunehmen, nicht nur als Quelle der Rede, man bekommt plötzlich einen Haufen Material von diesen diversen Weiblichkeitskonzepten, also nicht nur als Träger dieses, sondern also auch als Träger oder als aktiven Partizipanten in diesem Diskurs. In diesem Moment spätestens ist es so, dass die Frauen dann auch Eingang in das finden, in den Bereich finden, in dem wir uns jetzt alle befinden, nämlich in die Universitäten. Sie ist also nicht mehr auszuschließen aus diesem ursprünglich rein männlichen Apparat akademischer Selbstbeweihräucherung, in dem also die Männer um das goldene Kalb tanzen oder die Alma Mater, die große wissenschaftliche Mutter, anbeten. Plötzlich kommen Frauen in diesen Bereich rein. Deswegen heißt es auch, ein Diskurs auf der Basis von Frauendiskursen kann und muss auch unter akademischen Bedingungen zu Frauen zurückkehren. Wenn die Frauen das Material für die akademische Untersuchung liefern, dann muss diese Frau auch in den akademischen Bereich selbst und als Person aufgenommen werden können. Frauen erzählen also in der Praxis, in der Berggasse über ihr Innenleben. Der Mann hört verwirrt erst einmal zu. Frauen hören gleichzeitig in den Hörsälen Vorlesungen über Psychoanalyse, das sind erst wenige in den Jahren 1915, 17 in den Wintersemestern, wo Freud hier an der Uni Wien seine Vorlesungen hält, hat er 3 weibliche Zuhörerinnen, aber es ist ein Anfang. Gut, den Einzug der von der Liebe nunmehr gereinigten Frau in die Berufswelt, also bisher habe ich über den wissenschaftlichen Bereich gesprochen, jetzt kommt die Berufswelt, also den Einzug der nicht mehr liebenden und nicht mehr geliebt werden könnenden Frau in die Berufswelt, illustriert Kittler derweil am, man muss schon sagen, eigentlich Typus der Typistin. Die Frau, heißt es da, besetzt fast konkurrenzlos den Platz an der Schreibmaschine. Es entsteht zu dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Heer von Stenotypistinnen, Sekretärinnen, Tippsen, in Anführungsstrichen, weil ihnen diese Art des Schreibens unangefochten offen steht. Diese Art des Schreibens, worin besteht sie, ist es ein Schreiben ohne Handschrift. Sie sind nicht darauf angewiesen, tatsächlich einen Stift in die Hand, eine Feder in die Hand zu nehmen und sich zum Autor zu stilisieren. Es ist ein Schreiben ohne Handschrift und damit auch ohne einen Anspruch auf wahre Autorschaft. Es gibt Aussagen, wenn sich die Frau auch im akademischen Bereich findet, dann ist es vor allem natürlich der Bereich, der irgendwo angesiedelt ist zwischen Institutssekretärin und wissenschaftlicher Assistentin. Und in den seit damals vergangenen 100 Jahren arbeitet die ganze Akademie mühevoll und im Schweiße ihres Angesichtes daran, diese Positionierung der Frau als Sekretärin und Assistentin vielleicht in eine dem Mann ähnliche oder gleichgestellte Position zu verwandeln. Also, die Frau besetzt die Schreibmaschine. Das hat vor allem 2 Gründe. Einerseits ist ein Grund für die, man könnte sagen, für den Konnex, für die klandestine Verbindung zwischen Frau und Schreibmaschine, dass sie immer noch auf ein Minimum an Bildung reduziert ist. Also ein Autor, ein männlicher Autor, ist gebildet. Er stimmt immer ein in den großen Chor der Dichter und Denker, die er gelesen hat, die er in der Schule während des Studiums kennengelernt hat. Er schreibt daraufhin als Teil dieses Diskurses, als Selbstausdruck, eben immer auf der Grundlage von Bildung im Sinne fast eines humanistischen Bildungsideales. Und die Frau beherrscht derweil lediglich die Technik des Schreibens oder kann sich diese Technik in kürzester Zeit aneignen. Auf der einen Seite steht eben die jahrelange Schulbildung, auf der anderen Seite und demgegenüber ein vielleicht 2-wöchiger Schnellkurs im Maschineschreiben. Das heißt, es ist ein Schreiben, was kein Bildungsfundament besitzt. Es ist reine Textverarbeitung in diesem Moment. Und mit der Hilfe von Lexika, mit der Hilfe von Wörterbüchern kann man eben Zweifelsfälle ausräumen, wenn Frau sich damals in Grammatik, Orthographie und so weiter sich nicht sicher ist und Auskunft braucht, dann bedient sie sich dieser Schreibhilfen. Und deswegen, wenn Sie sich an den Text von McLuhan erinnern, spricht er auch von einer ganz engen Abhängigkeit zwischen Typewriter und Dictionary. Die Erfindung der Schreibmaschine fördert den Absatz von Wörterbüchern ungemein. Das heißt, die Frau schreibt immer noch hauptsächlich ab. Sie nimmt Diktat auf. Sie wird zum Rekorder für männliche Autoren. Sie produziert Schrift im Akkord. Also eine Emanzipation auf der Ebene des Apparates. Vor allem schreibt sie auch deswegen, das ist auch ein kleiner Vorgriff auf das gleich noch Gesagte, sie schreibt deswegen so gut Schreibmaschine, weil sie schon seit einer Weile geübt ist, wodurch? Durch häusliche Handarbeit. Sie kann gut nähen. Sie ist eine Virtuosin an der Schreibmaschine, sie ist fingerfertig und deswegen beherrscht sie auch die Schreibmaschine. Überspitzt formuliert, man muss nicht wirklich schreiben und lesen können, um als Erfüllungsgehilfin Schreibmaschine zu schreiben. Kittler zitiert an dieser Stelle unter anderem einen Leitfaden für Konturistinnen und deren Berufsfeld, deren Berufsaussichten. Der ist verfasst tatsächlich von einer Dame. Jenny Schwabe heißt sie. Der Leitfaden stammt aus dem Jahr 1902. Und darin heißt es, teilweise jedenfalls, also die als Zitat markierten Kennzeichen sind eben aus jenem Leitfaden: Frauen haben bewundernswerte Gaben, zur bloßen Schreibmaschine herabzusinken, während Männer von den rühmlichen Ausnahmen einer Schriftstellerelite und der STG-Schrift abgesehen weiter auf ihre klassisch gebildete Handschriftlichkeit setzen und in dieser Verblendung eine Marktlücke kampflos unbesetzt lassen, treten Mädchen mit schlechter Handschrift zur Behandlung der Schreibmaschine an. In Pädagogenaugen etwa so, als baue man einer Kirche den Turm in die Luft, da man die Grundmauern vergessen. Aber das ist es eben, Grundmauern zählen nicht mehr. Remingtons verkehren das systematisch produzierte Handicap der Frauen, ihre mangelnde Schulbildung, in eine historische Chance. Das ist die Lücke, in die sie vorstoßen können, in der kein Mann sich freiwillig ansiedeln möchte. Vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung, STG-Schrift. Die STG-Schrift, was ist das? Es ist eine Type, könnte man sagen, eine Schrift, eine Druckschrift und auch angeblich hervorgegangen aus der Schreibschrift von Stefan George, daher STG. Ab 1904 wird in dieser STG-Schrift, wird jeder Text von Stefan George gedruckt. Und so könnte man also sagen, dass hier der Dichter, der Autor sich tatsächlich eines maschinellen Schreibverfahrens oder beweglicher Lettern bedient, mit Einschränkung allerdings, da, wie gesagt, diese Schrift angeblich zurückgeht auf die Handschrift von Stefan George und damit eben wieder dieses handschriftliche Element des Autors in den Diskurs zurückfindet. Gut, also die Frau wird diejenige, die zur bloßen Schreibmaschine herabsinkt. Kann man es ein bisschen erkennen? Das hat also, wie gesagt, zur Folge, dass ein ganz besonderes Verhältnis zwischen dem weiblichen Geschlecht und der Schreibmaschine entsteht. Die Schreibmaschine gestattet den Frauen die Schrift. Und wie innig dieses Verhältnis offenbar nun ist, zeigt die Tatsache, dass die maschinenschreibende Angestellte zum Vorbild der Frau schlechthin avanciert, vielmehr zum Vorbild der Frauen, natürlich immer Plural. Die Frau schlechthin wurde ja gerade abgeschafft. Die Maschinenschreiberin ist eine Art Trendsetterin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Stenotypistin ebenso. Sie sind die It-Girls dieser Zeit. Jede möchte so sein wie die selbstständige, berufstätige, maschinenschreibende Frau. Große Massen der Frauen fluten jetzt in den Arbeitsmarkt und schauen Sie sich diese Werbepostkarte an. Ich hoffe, sie ist einigermaßen zu erkennen. Es ist also so, dass im sogenannten Pavillon der freien Künste auf der Panama Pacific Exposition in San Francisco 1915 diese Schreibmaschine ausgestellt wird, ein übergroßes Monstrum an Schreibmaschine, die 14 Tonnen wiegt, von der Firma Underwood hergestellt, und auf ihr drängen sich auf diesem Bild nun liebevoll, fasziniert verteilt einige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts, keine Männer, wie Sie sehen. 1915 ist die maschineschreibende Büroangestellte offensichtlich schon fest im Diskurs der Angestellten etabliert, so dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt, jemand anderen da zu platzieren als eben jene maschinenschreibenden Frauen. Und angesichts der Frauen, die schon längst überzeugt sind von der Underwood-Schreibmaschine und denen letzten Endes ja gar kein anderer Weg offen steht als die Underwood-Schreibmaschine, Darf dann auch der Hersteller in dieser Reklame behaupten, das ist ganz rechts oben zu lesen, an exact reproduction of the machine you will eventually buy. Es gibt keinen Zweifel, die Frau wird diese Maschine kaufen. Es ist ausgemachte Sache, die Frau kauft die Maschine und schließt sich mit dieser Maschine kurz. Abgesehen davon, dass die Schreibmaschine also Schreiben ohne Bildung ermöglicht, gibt es allerdings noch einen weiteren Grund für diese umfängliche Inanspruchnahme der Schreibmaschine durch die Frauen, nämlich, man muss es vorsichtig formulieren, so etwas wie eine systematische Analogie oder vielleicht auch eine innere Verwandtschaft zwischen dem neuen Frauenkonzept und dem Typewriter. Vorhin habe ich bereits erwähnt, in Bezug auf die Frau geht eben die Essenz, die Natur der Frau verloren. Übrig bleibt eine Menge von Frauen, die sich unterscheiden und die man nur nach ihren Mischungsrelationen und Differenzen, nach den Unterschiedsunterschieden eben bestimmen kann, wenn überhaupt. Und was Kittler hier mit diesen Unterschiedsunterschieden bezeichnet, ist natürlich wieder, Sie ahnen es, die Herausbildung einer wesentlich auf Differenzen basierenden Struktur. Die Frauen sind jetzt eigentlich nur noch zu identifizieren. Jede von ihnen ist nur noch zu bestimmen, indem man eine Struktur entwirft, in der alle möglichen Individuen auftauchen und indem man dann sagt, diese Frau, jenes bestimmte Element in der Struktur hat ihren bestimmten Ort, ihren bestimmten Platz und unterscheidet sich von anderen Elementen in dieser Struktur, das heißt von anderen Frauen. Das heißt, es ist nicht mehr zu sagen, ob es sich um eine Frau handelt, erst einmal im Sinne von die Frau. Es ist nicht zu sagen, ob es sich um eine Frau handelt. Dieses betreffende Individuum, das ich betrachte, erweist sich als weiblich, erst im Abgleich mit allerlei anderen Frauen und Männern, die in dieser Struktur verteilt sind. Dadurch erhält dieses Individuum seinen Platz in einer Geschlechterstruktur. Feste Referenz, der Sinn hinter dem Begriff Frau wird verunsichert. Das aber entspricht eben, wenn Sie sich erinnern, genau dem, was wir in der letzten Sitzung über die Mechanisierung der Schrift erfahren haben. Auch hier nämlich gehen ja Sinn und Referenz verloren. Wir haben keinen festen Begriff, der hinter dem Zeichen steht. Stattdessen haben wir es gerade in der Maschine offensichtlich mit einer Zeichenstruktur zu tun. Die räumlich angelegte Normaltastatur, die Reihung der Lettern auf dem Papier. Das heißt, Sinn als Emanation des Ortes, jetzt nur noch, des Ortes jedes Zeichens und außerdem durch den Unterschied eines Druckbuchstaben zum anderen. Als platte Analogie formuliert, wir können, oder das 19. Jahrhundert vielmehr, erkennt eine Frau im Abgleich mit anderen Frauen und auf der Schreibmaschine erkennt es ein Zeichen im Abgleich mit anderen Zeichen, in beiden Fällen also eine Struktur. Also sowohl die Frau als auch die Maschinenschrift produzieren Strukturen, sie sind nur mehr zu bestimmen, indem man sie als Unterschieden von anderen Frauen bzw. Lettern begreift. Vielleicht noch eine weitere Analogie. Nicht nur sind Geschlecht und Bedeutung von strukturellen Prinzipien getragen. Frauen und Schreibmaschinen treffen sich zudem, ich habe es eben schon angedeutet, in der Exaktheit. Eben die Exaktheit, die aus der Analogie von Nähen und Schreiben entspringt. Beides unterliegt dem Anspruch der genauen Wiederholung. Das heißt Musterherstellung mit immer gleichen Elementen. Mit dem Nadelstich bzw. dem Tastendruck werden Muster hergestellt und mit gleichen, im besten Falle sogar normierten Abständen. Das ist eine traditionell weibliche Tugend, die von der Nadelarbeit jetzt auf die Bedienung der Schreibmaschine übertragen wird. Frauen sind nicht nur berühmt für ihre sichere Hand, die Gleichmaß herzustellen vermag, Das nämlich macht sie wesensverwandt mit den Maschinen. Frauen sind die besseren Maschinisten. Um nicht zu sagen, jetzt vollkommen political incorrect, Frauen im 19. Jahrhundert sind die besseren Maschinen. Daher ist es auch kein Zufall, denke ich, dass die Mechanisierung der Handarbeit durch die Nähmaschine einerseits und die Mechanisierung der Handschrift durch die Schreibmaschine oft sogar durch dieselben Firmen und Fabrikanten betrieben wird. Zum Beispiel die erste deutsche Schreibmaschine, entwickelt in den Jahren 1882, 1883, diese Schreibmaschine wird entwickelt von der Firma Guhl und Harbeck in Hamburg. Und diese Firma ist ursprünglich ein Nähmaschinenfabrikant. Das ist allerdings nicht der einzige Fall. Es gibt einen weiteren. Hier sehen Sie die Testabteilung dieser Firma, genannt Seidel und Naumann in Dresden. Wiederum ein Nähmaschinenproduzent. Seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, der kurze wenige Jahrzehnte darauf Schreibmaschinen in sein Programm aufnimmt und seit 1900 also die Seidel- und Naumann-Schreibmaschinen in Masse produziert. Wir haben es offensichtlich auch auf der Ebene der Produktion mit einer engen Verbindung zwischen der Nähmaschine und der Schreibmaschine, mit dem Nähen und dem Schreiben zu tun, unter der Überschrift der Exaktheit und der Normierung. Nur am Rande an dieser Stelle möchte ich erwähnen, es ließe sich freilich jetzt eine ganz andere Mediengeschichte schreiben und formulieren, ebenfalls noch im Sinne Kittlers, der immer in diese Richtung treibt, aber auch im Sinne etwa Paul Virilios, wenn man nicht auf die enge Verwandtschaft von Nähmaschine und Schreibmaschine blickt, sondern sich auf die Verbindung von Schreiben und Schießen einlässt. Zum Beispiel, das Stichwort ist schon gefallen, was die Firma Remington betrifft. Für lange Zeit ist die Firma Remington der größte Schreibmaschinenproduzent der USA. Sitz in Madison, North Carolina. Ursprünglich aber handelt es sich bei Remington, wie Sie wahrscheinlich wissen, um einen Gewehr- und Waffenfabrikanten. Und wenn man also nicht den Konnex des Nähens, sondern den Konnex des Schießens wählen würde, hätte man einen schönen Bogen, den man spannen könnte, zwischen der Schreibmaschine auf der einen Seite, der Filmkamera in der Mitte vielleicht und dem Gewehr auf der anderen Seite, Nähmaschine, Kamera, Gewehr, die alle eine ähnliche Mechanik anwenden, um ein Regelmaß der Nadelarbeit, der Bildproduktion und des Tötens herstellen zu können. Das, wie gesagt, ist aber, also ich habe gesagt, Kittler bewegt sich oft in diese Richtung. Im Grunde ist es natürlich ein Anteil seines großen Projektes, seiner wissenschaftlichen Arbeit, genau diese Verbindung herzustellen zwischen Mediengeschichte und Militärgeschichte, zwischen Krieg und Medienentwicklung. Und genauso ist es auch bei Paul Virilio. Das wäre das Gravitationszentrum in deren Arbeiten. Ich wollte das aber nur als Appendix oder als Einschub hier nochmal erwähnt wissen. Gut, an dieser Stelle ist es aber Zeit, zum Film tatsächlich zurückzukehren. Nach diesem langen Bogen, der weniger filmgeschichtlich als medienhistorisch konzipiert war, also zum Film. Zum einen reflektiert laut Friedrich Kittler der Film den gesamten Prozess, von dem bisher die Rede gewesen ist. Zunehmend begegnen wir auf der Leinwand oder in Filmszenarien zumindest, in nicht verfilmten Drehbuchentwürfen, dem maschineschreibenden Mädchen in dieser Zeit. Also von der Jahrhundertwende bis in die 10er, Anfang 20er Jahre, ist jene Typistin, the typewriter, das maschineschreibende Mädchen, die Sekretärin, die Heldin vieler filmischer Erzählungen. Übrigens, The Typewriter macht auch den Konnex zwischen Weiblichkeit und Schreiben sehr deutlich. Die englische Sprache macht keinen Unterschied zwischen der Frau, die an der Schreibmaschine sitzt, und der Maschine selbst. Das ist dasselbe. zumindest was die Sprachebene betrifft. Gut, also The Typewriter wird zum Gegenstand von Filmen und Filmszenarien. Als Beleg führt Kittler ein allerdings niemals filmisch umgesetztes Szenario des Schriftstellers Richard Beermann an, ein expressionistischer Autor, der 1913 in einem Sammelband einen Text veröffentlicht mit dem Titel Leier und Schreibmaschine. In diesem Szenario, in diesem Filmszenario geht es vor allem um einen Dichter, also einen klassisch männlichen Autor, der auf seine Handschrift vertraut und in hochromantischer Manier in seiner Kammer um Verse ringt und damit allerdings nicht allzu großen Erfolg hat, bis er das Schreibmaschinenmädchen Minitipp kennenlernt und sich in Minitipp verliebt. Allerdings scheitert diese Liebe oder vielmehr, sie ist von Beginn an unmöglich, da ja, wie wir wissen, die Frauen an der Schreibmaschine ganz andere sind als die Frau, die dem männlichen Ideal entspricht. Frauen an der Schreibmaschine lieben nicht und können nicht geliebt werden. Deswegen hat sich Minitipp schon längst dem Liebesdiskurs entzogen und ist in den angestellten Schreibdiskurs eingetreten. Er geht also zu ihr und versucht, sie von seiner Liebe zu überzeugen und diktiert ihr, während sie an der Schreibmaschine sitzt, mein Fräulein, ich liebe Sie, in die Maschine hinein. Und sie tippt seine Worte auch pflichtbewusst und korrekt ab, schickt ihm dann das Manuskript zurück, zusammen mit einer Rechnung über geleistete Schreibarbeiten. Und im Text dieses Szenarios heißt es dann, was kommt davon, wenn wir Frauen arbeiten müssen, wir werden davon so furchtbar praktisch. Man sieht also das Abprallen in diesem Szenario, das Abprallen der romantischen Liebe an einer Maschine, die eine charakteristisch fühllose Emanzipation in die Wege geleitet hat. Fühllos zumindest im Gegensatz zu dem Diskurs des 18. Jahrhunderts. Das wäre also ein kurzes Beispiel für die Behandlung der in Anführungsstrichen Tippse im Film oder in seiner schriftlichen Vorlage. Aber natürlich bleibt es eben nicht bei der Behandlung dieser Figuren im Film. Die Schreibmaschinistin ist nicht nur Handlungspersonal auf der Leinwand. Vielmehr scheint der Film dieselbe Wirkung zu zeitigen, indem er nämlich dieselbe Mechanik besitzt wie die Schreibmaschine und derselben Kontrollsehnsucht entspringt wie der Typewriter, das haben wir ja letzte Woche besprochen, scheint er nun auch auf die Liebe den gleichen Effekt zu haben, indem der Film auch nur Strukturunterschiede kennt und auf Differenzen beruht, geht auch ihm das Ideal und der bedeutsame Referent verloren. Kittler weist darauf hin, dieses Szenario von Schreibmaschine und Leier sieht vor, dass in diesem Stummfilm, in diesem vorgesehenen fiktiven Stummfilm, die Sätze, die der sentimentale Dichter in die Maschine diktiert, oder der Satz, zeitgleich als Zwischentitel, als schwarze Schrift auf der weißen Leinwand erscheint. Mein Fräulein, ich liebe Sie. Und sein Kommentar dazu, selbst wenn das Fräulein also an einer Maschine mit unsichtbarer Schrift gesessen hätte, spätestens der Film macht Liebesflüstern stumm, sichtbar und lächerlich. Ein Aufschreibesystem rigoroser Spurensicherung, dazu gehören eben Schreibmaschine und der Kinematograph im selben Maße, also ein Aufschreibesystem rigoroser Spurensicherung ignoriert die Seele gar nicht erst, es wirft sie Apparaten und Kinobesucherinnen vor. Das Kino, das also zu dieser Zeit um 1913 übrigens noch der Kino heißt, nur am Rande bemerkt, der Kino also beruht auf Strukturunterschieden und deshalb wird, wenn er mit der Liebe in Berührung kommt und diese Liebe von seinen Maschinen sichtbar gemacht werden soll, da wird die Liebe auch zum bloßen Satz auf der Leinwand, der von einem Aufschreibesystem bereits verdaut worden ist. Von der Liebe bleibt nichts übrig als das Wort Liebe auf der Filmleinwand. Exemplarisch zeichnet das bereits die Chronofotografie vor. Also die Chronofotografie, die apparative Zerlegung von Bewegungen. Und nun können wir auch sagen, nicht nur von physischen Bewegungen, sondern auch von Regungen, von Seelenbewegungen. Die Zerteilung dieser Seelenbewegung in Momentaufnahmen ist ja ein Vorläufer des filmischen Mechanismus. In Frankreich, Sie wissen es vermutlich, ist der berühmteste Vertreter jener Chronofotografie, die Fotoserien herstellt, Etienne Jules Marais. Und einer seiner Mitarbeiter heißt Georges de Meuny. Georges de Meuny ist Erfinder, Ingenieur, Physiologe, der sich vor allem für Turnen und Gymnastik interessiert. Und um Körper- und Sprachprozesse sicht- und nachvollziehbar zu machen, erstellt er jetzt Fotoserien. Und seine wohl bekannteste schaut so aus. Die ist auch in dem Buch in anderer Druckform wiedergegeben. Man kann es vielleicht nicht ganz genau erkennen, wie sich die Mundstellung dieses männlichen Subjektes da ändert. Auf jeden Fall sind diese zwei Sekunden, die Männermund braucht, um den Satz "Je vous aime", ich liebe Sie, wiederzugeben, in 20 Einzelbilder zerlegt. Aus dem Jahr 1891 steht da unten, gut. Das heißt, 4 Jahre vor der offiziellen Einführung des Kinematographen. Und das heißt, je vous aime ist in diesem Fall, ich liebe Sie, ist in diesem Fall in die Maschine hineingespeist und damit von all ihrem Sinn gesäubert. Es geht nicht darum, dass das Subjekt, was Sie hier sehen, uns eine Liebeserklärung macht, sondern es geht anhand von technischen Mitteln um den physiologischen Nachvollzug des reinen Satzes, je vous aime, der durch einen Medienverbund von im Kurzschluss von Phonograph und Reihenfotografie eben ersichtlich gemacht wird. Der Sinn wird dabei entschärft. Übrig bleibt ein physiologisches Dokument, ähnlich wie beim Mini-Tipp, die Aufzeichnung, die von der Liebe spricht, ohne über die Liebe noch etwas zu sagen zu haben. Zusammengefasst also die Maschinen, die Nähmaschine, zeitgleich die Schreibmaschine, führen also die Frau im Diskurs des 19. Jahrhunderts in die Arbeitswelt ein. Und diese Positionierung der vielen Frauen als Angestellte des Diskurses lässt die Liebe, wie sie das 18. Jahrhundert gekannt hat, zerfallen. Der Film, der zu dem verantwortlichen Medienverbund auch dazugehört, reflektiert diese Krise oder besser die Umschichtung auf seine Weise, indem er dieselbe Funktion hat, wie Sie bei de Meuny eben gesehen haben, die Zerlegung des Ich liebe Sie in differente Zeichen und die Krise oder Umschichtung zugleich sichtbar und unsichtbar macht. Wieso jetzt sichtbar und unsichtbar? Sichtbar macht der Film diese Krise insofern, als er etwa die Maschinenschreiberin, wie gesagt, als Protagonistin innerhalb der Gesellschaft entdeckt und sie nicht selten zu einer modernen Heldin stilisiert. Unsichtbar aber gleichzeitig macht er diesen Prozess, indem der Film das arbeitende, das nähende und schreibende Fräulein so gut wie niemals bei der Arbeit zeigt. Der Film ist also ein Element, was zu diesem, man könnte sagen, katastrophalen, desaströsen Medienverbund, der die Liebe vernichtet, dazugehört. Im Grunde aber ist er immer damit beschäftigt, diese Arbeit an der Maschine, die eben Liebe vernichtet, nicht zu zeigen, das Ganze nicht öffentlich zu machen. Stattdessen macht das Fräulein auf der Leinwand immer etwas anderes. Hauptsächlich nämlich fängt sie an zu singen oder zu tanzen. Dieses Singen und Tanzen der Stenotypistin oder der Näherin wirkt in diesem Moment wie eine Art Therapie oder ist vielleicht auch umgekehrt so eine Art allergische Reaktion darauf. Die jetzt mittlerweile praktisch gewordene Frau benutzt gerade den Rhythmus der Arbeit, um der Arbeit, die sie unromantisch hat werden lassen, um dieser Arbeit zu entkommen. Die Maschine gibt also den Takt erst einmal an, indem nun wieder und paradoxerweise von der Liebe gesungen und dann auch paarweise getanzt wird. Man könnte sagen, wiederum mit Kittler, nur der Speer, der die Wunde geschlagen hat, kann sie auch heilen. Nur der Film als liebesvernichtende Maschine ist dazu in der Lage, jene vernichtete Liebe auf gewisse Weise zu reanimieren oder zumindest doch eine Simulation ihres Lebens und Wesens hervorzurufen. Ich möchte Ihnen das ein oder andere knappe Exempel noch zeigen. Das erste ist ein Ausschnitt aus einer Musical-Comedy. Natürlich, es muss immer komisch sein und es muss immer Musik dabei sein. Mit dem Titel The Perils of Pauline, ein Film von George Marshall. Der ist zwar etwas später entstanden, nämlich im Jahr 1947, also in einer Zeit, in der die Frauen als Erfüllungsgehilfinnen in den Fabriken, in den Schreibstuben, in den Büros schon längst etabliert ist. Aber rückblickend spielt dieser Film in der Stummfilmzeit, also ungefähr 40 Jahre vor seiner Entstehung oder circa um die Jahrhundertwende. Und man sieht also daran gut die Auseinandersetzung zwischen dem Verlust des romantischen Ideals einerseits und dem Katalysator genau dieses Prozesses, nämlich Tempo, Serienproduktion und Abständigkeit des Apparats, andererseits, die zu diesem historischen Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht haben. Ich möchte mich gleich für die Qualität dieses Ausschnittes entschuldigen. Es ist eine MP4-Datei, die ich aus dem Internet gezogen habe. Deswegen werde ich auch das Fenster nicht ganz öffnen, weil dann nämlich bei MP4-Dateien, wie Sie es vielleicht kennen, auf dem Laptop solche seltsamen Zeitverzögerungen von Bild und Ton entstehen. Das geht dann nicht mehr synchron. Ich werde also das Bild erst einmal klein lassen und ich hoffe, man kann es bis hinten erkennen. Ansonsten werde ich dann den nächsten Ausschnitt doch versuchen, größer zu zeigen. Muss man? Ah, das Licht. Also wie gesagt, jetzt Betty Hutton in dem Film The Perils of Pauline aus dem Jahr 1947. Also Betty Hutton, Moment, Betty Hutton spielt eine Näherin, die, so verrät ihr Lamento in dieser Szene, so eng verbunden ist mit ihrer Maschine, dass darüber hinaus keine Möglichkeit besteht, die Rolle einzunehmen, die sie dem überkommenen Geschlechterverhältnis nach eigentlich einnehmen müsste oder einnehmen wollte. Die Maschine ist ihr bester Freund, so sagt der Liedtext, eine Art geschlechtsloser Partner natürlich jetzt, der ihre Seelenmechanik nichtsdestotrotz voll beansprucht. So by night I feel so weary that I never get out to play. Die Nähmaschine wird von ihr, wenn auch mit ironischem Unterton, sogar als Kontrollinstrument identifiziert. Und ohne diese Kontrolle der Maschine, die immer hinter ihr steht, würde sie, so heißt es in ihrem Lied, ein Luderleben führen und eventuell sogar, oh Schreck, von Romantik träumen. Und schließlich behauptet auch Kittler mit Blick auf die Schreibmaschine, die Zersetzung der alten Familienform um 1900 greift Platz gerade da, wo man sehr konservativ zu sein glaubt. Kontoristinnen, auch wenn sie andere Träume haben, ist eine Rückkehr zu irgendeiner Familienstelle versagt. Unmöglich können Schreibmaschine und Bürotechnik im Binnenraum Mütterlichkeit oder Familie oder Ehe eingesperrt werden. Und genau das, was Kittler über die Schreibmaschine sagt, formuliert Betty Hutton, indem sie parallel dazu eigentlich ihr Liedlein trällert und sagt, if I didn't having me sewing machine, I'd married James McCoy, but a bobbin a pedal, and that's the end of Jim. Indem die Maschine da ist, wird jedes Eheverhältnis unmöglich gemacht. Allerdings hat sich Betty Hutton, wie bereits angedeutet, in diesem Film anders als im richtigen Leben einer Diskursangestellten nicht so sehr an ihre Maschine verloren, dass man sie bei der Arbeit sähe. Man sieht sie in den Eröffnungsszenen und auch in allen anderen Szenen dieses Films niemals nähen. Man sieht sie nur darüber lamentieren, dass sie nähen muss und über ihren Verlust der Romantik klagen. Das heißt, der Apparat ist Anlass für die Reproduktion dieses alten romantischen Ideals, das nicht nur als Objekt der Verachtung dient, sondern auch als Gerät, das mit seinem singenden Takt das Lied ermöglicht, was da gesungen wird. Also in diesem Raum, den Sie gesehen haben, gibt es Rhythmus, es gibt Publikum. In diesem diegetischen Raum ist alles vorhanden, was auch das Kino bietet. Es ist also gleichzeitig die Nähmaschine und der Film, die unversehens die Arbeit im sogenannten Sweatshop in eine Musical-Nummer verwandeln können. Die Maschine, die Schreibmaschine, wie auch der Kinematograph, sind also immer als Basis für das Lied und den Tanz anzusehen. Das wird man dann in dem gleich noch kurz folgenden Ausschnitt noch deutlicher zu sehen bekommen. Letzten Endes wird Betty Hutton deshalb auch die Fabrik verlassen in dem Film und mit viel Glück dann zum Stummfilmstar avancieren. Sie verlässt ihre Nähmaschine, stellt sich vor die Kamera. Die Geschichte in diesem Film ist angeblich angelehnt an das Leben der Leinwand-Diva Pearl White. Das ist keine Zahnpasta. Damit verlässt sie den Platz, der ihr eigentlich vom Diskurs geschenkt oder zugewiesen wurde und betritt den Bereich, der trotz der eklatanten Mechanisierung und Maschinisierung, die ja auch vor der Filmkamera herrschen, der trotz dieser Mechanisierung den Traum von der Liebe eben immer aufrechtzuerhalten versucht. Und gerade das zeigt deutlich, der Film macht das Dilemma sichtbar und verstellt es im selben Moment. Vor allem im so fantastischen und irrealen Genre des Musicals, das sind immer Musicals, in dem er zurückkehrt zum Spiel, zum Liebesspiel und die Maschine dabei scheinbar leugnet. Und wie im Film und besonders im Musical der Konflikt dann ausgetragen wird zwischen den praktischen Aspekten der Emanzipation durch die Maschine, einerseits, also einer dokumentarischen Funktion, wie funktioniert der Geschlechterdiskurs des 19. Jahrhunderts, und dem imaginären Liebeswollen andererseits, also einer phantasmatischen Funktion, was haben wir verloren, aber wovon träumen wir noch, Das ist ebenso gut ablesbar an einem Filmbeispiel, das auch Kittler kurz erwähnt, das ich Ihnen abschließend noch ganz kurz zeigen möchte und noch zwei Sätze darüber vielleicht verlauten lassen kann. Ein Film, diesmal 10 Jahre früher, aus dem Jahr 1937, mit dem Titel Ready, Willing and Able. Der ist allerdings im Gegensatz zu dem, was Kittler in seinem Text behauptet, nicht von Billy Wilder, sondern von einem Regisseur namens Ray Enright. Und genauso gibt es entgegen dem, was Kittler behauptet, da auch keine tanzenden Revue-Girls zu sehen. Das werden Sie jetzt in dem Abschnitt erleben. Also Ready, Willing and Able. Ich muss wieder das Licht ein bisschen runterfahren. Aus dem Jahr 1937. Na. Also wie gesagt, hier wird klar, wie im Medium Film die beiden Prinzipien aufeinanderprallen, Maschinentakt und Romantik. Was wäre dazu besser geeignet als der Stepptanz, der Musik ja tendenziell auf den reinen Rhythmus reduziert, also eine fließende Bewegung des Tanzes in eine rhythmische Bewegung umwandelt. Das Schreiben wird dadurch einer eigenartigen Erotisierung unterworfen. Eigenartig, weil sie im wahren Wortsinne die Eigenarten des Apparats, der Schreibmaschine, in sich aufgenommen hat. Der Tanz will einerseits so etwas sein wie Überwindung der bindenden Kraft der Schreibmaschine. Wir sind nicht mehr an die Maschine gekettet, wir können jetzt einen freien Tanz darauf vorführen. Also ein Versuch der Zweckentfremdung. Die Maschine soll ein Instrument sein, das den Befreiungsschlag gerade vom Maschinellen führt, indem man sie als Unterlage fürs Tanzen benutzt. Ihr geregelter Rhythmus will zum Tanzen überleiten und damit mehr werden als bloßer Takt, also Seelenausdruck. Und zwar geht es immer noch darum, Buchstabenreihen zu produzieren. Hier ein Liebesgeständnis, was auf der Schreibmaschine getippt werden soll. Aber wie wir wissen, ist ein maschinengeschriebener Brief kein Liebesbrief. Mit Maschine kann man keine Liebesbriefe schreiben. Da ist ein wesenhafter Widerspruch dazwischen. Ein Liebesbrief auf der Maschine getippt ist immer nur eine sachlich mechanisierte Mitteilung. Und das Geschlechterverhältnis, wie man es in Ready, Willing and Able vorgeführt sieht, ist vor allem eines, oder in dieser Szene, ist eines der Gleichschaltung. Am wichtigsten ist eben in der Sequenz die Synchronisation von Geschwindigkeit, Vektor, Synkope. Das heißt, wohlverteilte Abstände auch im Tanz. Der Tanz hat die Eigenschaften des Maschinellen übernommen. Es gibt nur einen ganz kurzen Moment in dieser Szene, in dem sich das Paar bei den Händen fasst. Ansonsten herrscht also eine regelmäßig eingehaltene Distanz vor. Bestenfalls ist es akrobatisch zu nennen, aber eine Innigkeit wird, glaube ich, kaum sichtbar. Der Körper wird willentlich oder nicht der Maschine anverwandelt. Er versucht, sie zu überwinden, fällt auf das Prinzip des Maschinellen aber zurück und wird der Maschine ähnlich. Und von den tanzenden Revue-Girls, von denen Kittler spricht, sind im Hintergrund, Sie haben es gesehen, nur die bestrumpften Beine zu sehen, die im Hintergrund den Takt schlagen und Lettern zu Papier bringen. Und diese Teilung und Fragmentierung des Kontinuums bezieht sich offenbar also auch auf den Körper der Frau, auf den Körper der Frauen, wiederum im Plural also. Was übrig bleibt, sind plurale Beine. Kann jemand Beine lieben? Als Fetischist vielleicht, als Fetischist, der gewohnt ist, Partialobjekte herzustellen, kann man das? Kann jemand aber eine ganze Reihe von uniformen Beinen lieben, die sich beinahe in nichts von Maschinenhebeln unterscheiden? Die Frage zu beantworten überlasse ich Ihnen. Es ist klar, irgendetwas bleibt immer unvereinbar, auch in dem Versuch, die Maschine zur bloßen Unterlage für den Tanz zu machen und ihr ihre Herrschaftsfunktion abzuerkennen. Kittlers Analyse bleibt also zumindest in diesem Fall unangefochten. Und es sei noch mal betont, alle Unternehmungen des Films, die Mechanisierung mit der Liebe zu begegnen, siedeln auf dem Terrain der größtmöglichen Künstlichkeit. Das Drama, das Sozialdrama, kennt nur wenige Sekretärinnen. Es sind Komödien, es sind Musikkomödien, in denen dieser Typus auftaucht. Und das, weil, wie gesagt, der Apparat hier scheinbar am wirkungsvollsten vereinnahmt werden kann. Man geht von ihm aus. Sein Rhythmus ist die Grundlage, die eine Gegenbewegung ermöglicht, eine Gegenbewegung gegen die Maschine, die dem Apparat aber trotzdem immer wieder ähnelt. Der Tanz fällt zurück ins Maschinelle. Der Film, der die Liebe propagiert, fällt zurück in eine Feier der Maschine. Und die programmiert misslungene Revolution nutzt also die Schreibmaschine, gegen die sie vorgeht, als Vorbild und als Taktgeber erstmal. Und das funktioniert einzig im Musical. Es gibt eine ganze Latte von Beispielen, die ich noch aufzählen könnte. Fred Astaire, Björk, David Bowie, der in Absolute Beginners auf einer riesigen Schreibmaschine stepptanzt, offensichtlich als Nachahmung einer solchen Musical-Nummer aus den 30ern. Und das Letzte, was ich Ihnen vorführen wollte, kann ich Ihnen leider nicht mehr vorführen, aber die meisten von Ihnen kennen es ohnehin. Diesmal ein Mann, der aber die Frau an der Schreibmaschine imitiert. Schauen Sie sich's auf YouTube an. Jerry Lewis in Who's Minding the Store, eine unsichtbare Schreibmaschine. Nächste Woche also dann endlich die Paratexte Jeanette und Böhnke. Dankeschön.